können dann starten mit der Faszination Universum und der Frage nach Gott oder der Urknall und die Gottesfrage. Da beginnt Universum und wir fragen uns, was ist da passiert? Urknall, die Gottesfrage. Früher hat man gesagt, naja, gibt es beides nicht. Das Universum hatte keinen Anfang. Wissen Sie nicht, hätte man vor 100 Jahren gesagt, und selbst der Einstein in seinen jungen Jahren hat es noch geglaubt, das Universum ist ewig. Und jetzt grabt man den Anfang aus und fragt, wer hat angefangen. Und auf einmal, Sie merken schon, taucht beides auf. Eine Frage längst abgeschafft ist plötzlich wieder da. Wer hat eigentlich angefangen? Sehr spannend. Früher hat man die Götter gehabt. Und wenn es um Naturphänomene geht, hat man sofort sich auf Götter geeinigt. Hinter jedem Naturphänomen gibt es einen Gott, der tut das, so vereinfacht dargestellt. Selbst für Blitz und Donner gab es Götter. Und dann hat man gemerkt, ach, das sind gar nicht die Götter. Ich muss die Natur nicht mit Göttern erklären. Ich kann die Natur mit Naturgesetzen erklären. Fast alles, was wir hier im Universum sehen, vom kleinsten Elementarteilchen bis zur größten Galaxie, von technischen Sachen wie dem Laser oder alltäglichen Sachen wie dem Wetter, ich kann das fast alles mit den Naturgesetzen erklären. Ich brauche keine Götter. Nur, ich kann die Naturgesetze nicht erklären. Die Frage ist, woher kommen eigentlich diese Regeln, nach denen ganzes Universum tanzt und die keiner von uns gemacht hat? Und mit denen wir alles erklären. Natürlich folgt alles den Naturgesetzen. Stephen Hawking hat es mal so schön gesagt, geschrieben in seinem wohl berühmtesten Buch, was hat eigentlich das Feuer in die Gleichungen gehaucht und ein Universum geschaffen, das ihnen folgen sollte. Da ist ein Satz von Naturgesetzen, von Gleichungen, die wir in der Physik lernen können, aber nicht lernen müssen, die beeinflussen unseren Alltag, auch wenn wir sie nicht lernen. Wer kommt schon ganz ohne Gravitation aus oder ganz ohne Elektromagnetismus? Wer kann fröhlich leben, ohne dass er Atome in seinem Körper hat und Moleküle? Was hat eigentlich das Feuer in die Gleichungen gehaucht und ein Universum geschaffen, das ihnen folgen sollte? Das sind ein paar Gleichungen. Niederschreiben kann sie jeder, das kann sogar Einstein. Aber den Gleichungen anzubefehlen, dass ein ganzes Universum nach ihnen funktioniert, das kann Einstein nicht. Ich bringe gerne so ein T-Shirt. Das ist es. Das tragen viele Physiker gerne. Kürzlich hat es einer bei einer mündlichen Prüfung getragen, da war es natürlich noch Sommer. Und das Entscheidende daran, vergessen Sie mal die erste und die letzte Zeile, das Entscheidende sind diese mittleren vier Gleichungen, das sind die Maxwell-Gleichungen. Die regieren den Elektromagnetismus. Ohne dass diese vier Gleichungen funktionieren, gibt es kein elektromagnetisches Phänomen, keine Atome, aber auch kein Licht. Licht ist eine elektromagnetische Welle. Das heißt, wenn ich aus dem Universum, keine Sorge, Sie müssen diese Gleichung nicht verstehen, wenn ich aus dem Universum eine von diesen Gleichungen, eine beliebige, rausziehe, geht im Universum sofort das Licht aus und nicht nur dieses. Und das ist natürlich ein Hingucker für Insider. Oh, der trägt die Maxwell-Gleichungen. Und die letzte Teil ist klar, und es wurde Licht. Natürlich, diese vier Gleichungen sind im Universum anbefohlen und das Licht geht an. Das ist ein Hingucker für Insider. Der zweite Hingucker ist die erste Zeile. Was heißt, und Gott sprach? Müsste man nicht einfach schreiben, und Maxwell sprach? Das sind doch die Maxwell-Gleichungen. Aber nach allem, was wir heute wissen, gab es im Universum Licht bereits, bevor es den Maxwell gab. Das heißt, es war gar nicht der große Maxwell, der sich über das Universum stellte und diese vier Gleichungen schrie und dann ging im Universum das Licht an. Es war jemand anders, der diese vier Gleichungen sprach und das Licht ging an, weil der offensichtlich jene Autorität hatte, dem Universum diese vier Gleichungen anzubefehlen. Ich denke, Sie merken, das ist eine total spannende Frage. Nehmen einen ganz banalen, doofen Kubikzentimeter Universum. Einfach nur Vakuum, nichts drin. Es ist nicht nichts drin. Dieser Kubikzentimeter ist gar nicht so dumm, in Anführungszeichen. Der kennt nicht nur diese vier Gleichungen, der führt sie aus. Sonst gäbe es dort kein Licht. Jeder Kubikzentimeter Universum führt ständig diese vier Gleichungen aus. Und wir fragen uns erstens, woher kommen diese Gleichungen? Und zweitens, wer bringt es dem Universum bei, die auszuführen? Es ist eine spannende Welt. Woher kommt es? Oder wie Stephen Hawking, ich denke, den Mann, kennen Sie wahrscheinlich der bekannteste zeitgenössische Physiker, der Mann im Rollstuhl, der erst vor wenigen Jahren verstorben ist, der diese faszinierenden Theorien über das Universum gemacht hat, aber der auch die spannenden Fragen dahinter gestellt hat. Was haben wir dahinter? Die vielen kleinen Gottheiten haben wir abgeschafft und jetzt stehen wir vor den Naturgesetzen und fragen, wer hat eigentlich diese Gleichungen gesetzt und wer hat jenes Feuer gehabt, jene Autorität, den Gleichungen Leben einzuflößen und ein Universum zu schaffen, das ihnen folgen sollte. Es ist ja schon spannend, die Naturgesetze, die kommen nicht etwa von Einstein, Planck, Faraday, Newton und so weiter. Kein einziger großer Physiker hat ein einziges elementares Naturgesetz gemacht. Die Naturgesetze, die finden wir Physiker, wir machen die nicht. Und es ist ja schon spannend, wenn Sie in eine große Buchhandlung gehen, da sind vielleicht 10.000 Bücher vor Ihnen ausgebreitet und von diesen 10.000 Büchern 9.999 relativ normale Bücher enthalten menschliche Gedanken, menschliche Überlegungen, wie halt Bücher so tun. Und da ist noch ein Buch in der Buchhandlung, das 10.000ste, das enthält Botschaften, die sind nicht von dieser Welt. Das ist das Physikbuch. Da stehen Dinge drin, die, okay, die Übungsaufgaben sind vom Autor, ja, aber die Botschaft der Physikbücher ist eben nicht vom Autor. Und wenn ich sage, nicht von dieser Welt, dann meine ich nicht nur nicht von diesem Planeten, nicht von uns Menschen, natürlich nicht. Dann meine ich nicht von diesem Universum. Denn es ist ja so, dass nicht etwa im Laufe des Universums sich die Naturgesetze gebildet haben. Es ist umgekehrt, dass sich vom ersten Augenblick an das Universum nach den Naturgesetzen gebildet hat. Das heißt, die Naturgesetze sind auf rätselhafte, faszinierende Weise ins junge Universum implantiert worden und dann hat sich's nur noch unter dicken Anführungszeichen entfaltet. Und wir fragen, woher kommt das Universum erstens? Woher kommen die Naturgesetze zweitens? Wenn man schaut, ich hatte es ja schon gesagt, als der junge Einstein jung war, hat er noch geglaubt, das Universum ist ewig. Dann ist ihm auch klar geworden, und er hat eine richtige Theorie gemacht, die hat er dann wieder falsch gemacht, weil er dachte, das kann nicht passen, das Universum muss ewig sein. Und dann hat er gemerkt, das Universum ist nicht ewig, dann hat er es wieder richtig gemacht, hat von der größten Eselei seines Lebens gesprochen, der Einstein. Aber er musste merken, das Universum ist nicht ewig. Es dehnt sich ständig aus und während wir zuschauen, wird es immer größer. Das heißt, wir können auch mal rückwärts rechnen. Nach den gleichen Gesetzmäßigkeiten, wenn wir rückwärts rechnen, wird es immer kleiner. Fürs immer größer werden ist unendlich Platz. Fürs immer kleiner werden nicht. Irgendwann haben wir am Anfang ein Universum so klein wie der winzig kleine Kern in der Mitte eines Atoms. Nein, viel, viel kleiner sogar am Anfang als der winzig kleine Kern in der Mitte eines Atoms. Ein ultra winziges Pünktchen und dieses Pünktchen heißt von Anfang an Universum. Es hat vom ersten Augenblick an all die Masse und Energie all der Sterne und Galaxien, die wir heute sehen. Es ist unglaublich. Diese gigantische Menge von Galaxien und deren Masse und Energie vereinigt in einem Pünktchen kleiner als ein Atomkern. Und das noch faszinierendere, in dieses Pünktchen auf geheimnisvolle Weise implantiert all die Naturgesetze, die wir heute kennen. Nach allem, was wir rückwärts forschen, stellen wir fest, die haben sich offensichtlich nie verändert, die Naturgesetze. Die sind sowas von stabil, wir wissen nicht warum. Und sie werden eingehalten vom winzigsten Elementarteilchen bis zur größten Galaxie. Die tanzen alle nach der Pfeife dieser Naturgesetze. Wer hatte eigentlich jene Autorität, die zu setzen und den Durchgriff zu haben, bis hin zum kleinsten Elementarteilchen, bis zu den Neutrinos und Elektronen, die tanzen alle nach diesen Regeln, die wir nicht gemacht haben und würden sie es nicht tun, wären wir nicht da und das Universum auch nicht. Spannende Fragen und ich denke, Sie merken schon, wie es jemand so schön formuliert hat, Urknall, ja, ja, aber wer hat denn da geknallt? Da taucht aus dem Nichts ein Universum auf und wir gehen alle davon aus, wahrscheinlich aus dem Nichts. Wer setzt aus dem Nichts ein Universum? Das geht ja gar nicht nach dem Energieerhaltungssatz, kann ja nicht aus dem Nichts Materie werden. Schon klar, aber den Energieerhaltungssatz gab es wohl auch noch nicht. Der wurde auch mitgesetzt. So stellen wir uns den Anfang des Universums vor, den wir natürlich nicht sehen können. Wir können nur bis ganz nah ran rechnen und staunen, was ist da los? Urknall, ja, ja, aber wer hat denn da geknallt? Wenn es einen Anfang gibt, wer hat angefangen? Wenn es die Naturgesetze gibt, wer ist eigentlich der Gesetzgeber? Und Einstein ging noch einen Schritt weiter, die berühmte Einstein-Frage, I want to know God's thoughts, the rest are details. Ich möchte Gottes Gedanken wissen, der Rest sind Details. Und Einstein sagt dann, ihn interessiert nicht das Spektrum des einen oder anderen Elementes. Die Frage, die er sich stellt, ist, was hat sich eigentlich der dabei gedacht, der die Veranstaltung Universum schuf? Es war Einstein schon klar, diese Frage wird innerhalb der Physik unbeantwortbar sein, aber die Physik liefert doch spannende Spuren zum Weiterdenken. Ich muss nicht weiterdenken, aber ich denke, Sie merken, es ist auch nicht verboten, weiterzudenken. Und man stellt sich spannende Fragen, nicht nur der Einstein, wahrscheinlich auch wir. Den, der das Universum schuf, den werde ich natürlich nicht einfach analysieren, sezieren, beweisen können. Keiner von uns wird heute mit einem Gottesbeweis in der Tasche nach Hause gehen, aber bestimmt mit vielen spannenden Spuren. Wenn ich so einen Kugelschreiber habe, das ist leicht. Der Kugelschreiber ist mein Objekt und ich mache mit dem, was ich will. Ich mache mit dem zum Beispiel ein Gravitationsexperiment vor Ihren Augen und Sie ahnen, was passiert, wenn ich den loslasse. Ja, alle Gegenstände, alle Kugelschreiber fallen nach unten oder in Australien nach oben, halt auf den Erdmittelpunkt zu. Gravitation. Wenn ich es noch ein bisschen genauer analysiere, werde ich feststellen, F-Gravitation gleich minus Gamma im 1 im 2 durch R-Quadrat, das Newtonsche Gravitationsgesetz, das natürlich nicht von Newton kam, sondern nur von Newton entdeckt wurde. Gravitation gab es schon vor Newton, wie uns berichtet wird. Das kann ich machen. Da bin ich der Herr der Lage. Ich mache mit dem Kugelschreiber, was ich auch immer will oder nicht, und habe ihn in meinen Händen. Wenn es um den geht, der die Gravitation gesetzt hat, wer bin ich, dass ich von oben Gott im Griff habe, experimentiere, untersuche? Ich denke, Sie merken, es wäre vermessen, Gott vermessen zu wollen. Wir, die wir nicht mal ein eigenes Universum schaffen können. Wir, die wir nicht mal alle Naturgesetze verstehen, sondern nur unsere begrenzte Welt, die eingebettet ist, sicher in mehr als was wir verstehen. Wie sollen wir Gott vermessen? Wir werden ihn nicht mal ermessen. Aber wir finden viele spannende Spuren. Ein Kollege von mir, ein ganz berühmter Nanotechnologe, Professor Herbert Gleiter, er sagt immer, wir als Naturwissenschaftler, wir sehen doch alle die Schatten des einen an der Wand. Das Bild entlehnt von dem antiken Höhlengleichnis. Ich denke, es trifft's. Wir sehen die Schatten an der Wand. Im ersten Moment denken wir, die Schatten sind vielleicht die letzte Wirklichkeit. Aber dann merken wir, die Schatten werden geworfen von dem, den wir nicht einfach fassen können und dessen übergroße Schatten wir heute ein kleines Stück weit sehen wollen. Faszination Universum, das Staunen des Stephen Hawking, aber auch das Staunen des Albert Einstein, das etwas kürzer fasst. Er sagt einfach, the more I study science, the more I believe in God. Je mehr ich Wissenschaft studiere, desto mehr glaube ich an Gott. Klar, wenn ich das Vordergründige sehe, umso mehr frage ich, wer ist dahinter? Die Leute haben schon gestaunt, als die Sterne noch kleine Lämpchen waren, damals noch mit DESA-Film am halbkugelförmigen Firmament festgeklebt. Heute wissen wir, die Sterne sind deutlich größer. Unser Staunen ist nicht kleiner geworden. Vielleicht war das schon alles da, ein Gedanke, alles immer da, ein Gedanke des ewigen Universums, den man lange hatte. Ich habe schon gesagt, dann war er vorbei, man sieht das Universum rückwärts gerechnet, strebt auf den Punkt Null zu. Ganz deutlich ist uns das geworden im Jahr 1965, als plötzlich eine Strahlung entdeckt wurde, die keine gesucht hat. 1965, man wollte was völlig anderes messen und man hatte in den Antennen ein Störsignal, das keiner wegbekommen hat. Man hat am Anfang gedacht, es sind vielleicht Vögel, die in den Antennen umherhüpfen und da ein bisschen stören. Man hat sehr schnell gemerkt, es sind nicht Vögel, es ist das Universum. Aus allen Richtungen strahlt es auf uns ein. Man hatte damals, 1965, schon den richtigen Verdacht, das schaut doch gerade so aus, als ob wir heute zu später Stunde noch etwas vom allerersten Licht in unserem Universum entdecken. Sie müssen sich vorstellen, von einem Universum, das nicht ewig lebte, von einem Universum, das eine Geburtssekunde null erlebt hat. Im jungen Universum geht das Licht an. Und von diesem ersten Licht ist noch nicht alles verklungen. Von diesem ersten Licht sind Reste heute noch da. Nicht Auswirkungen, sondern das erste Licht Es werde Licht und es wurde Licht. Und von diesem ersten Licht im Universum ist heute noch was übrig. Gar nicht so wenig. In jedem Kubikzentimeter dieses Raumes haben wir 400 Lichtquanten erstes Licht. Die ersten sagen schon, woher kennt ihr den Raum so genau? Ist doch erst neu gebaut. Aber in jedem Kubikzentimeter Universum, dieser Raum gehört dazu, deshalb ist es so einfach, in jedem Kubikzentimeter Universum haben wir 400 Lichtquanten erstes Licht. Wenn das stimmt, das war damals schon klar, dann wird es sicher eine der faszinierendsten Entdeckungen sein, die die Menschheit je gemacht hat. Stimmt's oder nicht? Die Frage stand lange im Raum. 1965 die Entdeckung, im Jahr 2003 erste Gewissheit. Mit einer Präzisionsmessung, Satellitenaktion, die man da gemacht hat, ganz präzise die Strahlung vermessen. Im Jahr 2003 war klar, ganz genau die Eigenschaften hat die Strahlung, die sie haben müsste, wenn es Licht vom ersten Licht wäre. Seit dem Jahr 2003 zweifelt niemand mehr dran. Es gab den Anfang des Universums und wir sehen das erste Licht. Die beiden, die die Operation geleitet haben, die Astrophysiker Mather und Smoot, die haben 3 Jahre später schon den Nobelpreis bekommen, 2006. Und George Smoot, der rechte von den beiden Nobelpreisträgern, er hat auf dieser legendären Pressekonferenz, wo die Daten über das erste Licht vorgestellt wurden, ganz spontan einen Satz gesagt, der berühmt wurde und den kein Mensch von George Smoot erwartet hätte. Er hat ganz spontan hinzugefügt, für den gläubigen Menschen ist es, als erblicke er das Angesicht Gottes. Das war natürlich ein steiler Satz. 2 Journalisten sind ganz entsetzt aus Protest rausgegangen. Aber später schrieb man dann ein Buch, das Angesicht Gottes. Wenn man reinblättert, findet man nicht das Angesicht Gottes, sondern die spannende Entdeckung des ersten Lichtes. Das war George Smoot schon klar. Wir blicken natürlich nicht ins Angesicht Gottes, sondern nur unter dicken Anführungszeichen in das erste Licht, in den Anfang hinein. Aber ihm war diese Assoziation, und er hat später weiter darauf Bezug genommen, war diese Assoziation sofort klar. Wenn ich sehenden Auges in den Anfang reinblicke, vielleicht blicke ich doch ein kleines Stückchen Richtung Anfänger. Das Universum war nicht schon immer da. Die kosmische Hintergrundstrahlung, wenn man es nimmt, dieses Licht vom ersten Licht, die Reste, die heute noch da sind, ein Blick Richtung Anfang. Und diese spannende Frage, wer steht hinter dem Anfang, wer hat denn da geknallt? Urknall ist für uns Physiker übrigens keine ideologisch belastete Form, die sagt, es war der Zufall oder irgendwas. Wir können in der Physik nur sehen, was der Anfang ausgelöst hat. Für uns Physiker heißt Urknall einfach, es hat angefangen. Wer hat denn da geknallt? Die Frage können wir nicht beantworten, aber es stellt sich. Ich denke, Sie merken, der Urknall erledigt nicht die Gottesfrage. Der Urknall führt zur Gottesfrage. Wenn es angefangen hat, wer hat denn eigentlich angefangen? Der Urknall erklärt nicht den Anfang, wie es manche meinen, sondern der Urknall ist der Anfang. Erklären können wir da gar nichts. Wir finden, dass ein Universum begonnen hat. Wir finden, dass Naturgesetze gesetzt sind. Max Planck, er formuliert so schön, ich denke, der Name sagt den meisten was, Einstein, Planck und Heisenberg, die 3 großen Väter der modernen Physik, alle 3 Nobelpreisträger, alle 3 übrigens Leute, die sich ganz intensiv auch die Frage nach Gott gestellt haben, jeder in seiner eigenen Weise. Max Planck, er hat in der modernen Physik den Anfang gemacht mit der Einführung der Quantentheorie. Und von ihm kommt dieses berühmte Zitat, er sagt, Wissenschaft und Glaube, es sind keine Gegensätze, sondern, sagt er, sie ergänzen und bedingen einander. Für ihn gehört beides zusammen, aber er vermischt nicht beides. Er unterscheidet sehr wohl Wissenschaft, das Forschen im Vordergrund, Glaube, der Blick hinter die Kulissen. Fast wie ein Bild und ein Maler. Da ist ja auch die Verwechslungsgefahr eher gering. Also die meisten von uns wissen diesen Unterschied zwischen einem Bild und einem Maler. Kaum jemand würde sich ein Bild, würde sich die Maler an die Wand hängen versehentlich und in den Bildern reden. Man macht es umgekehrt. Man weiß schon, was ein Maler und was ein Bild ist. Ein Maler ist mehr als ein Bild. Ein Maler ist eine Person und eine Persönlichkeit. Das Bild ist ein Objekt. Aber man weiß auch, es wird keine Gegensatz, kein Spannungsfeld zwischen Bild und Maler zu konstruieren sein. Wie denn? Der Maler ist der Urheber des Bildes. Bild und Maler gehören und passen zusammen. Es gibt also nicht die Fraktion der Maleristen, die sind malergläubig und sagen, es gibt keine Bilder. In Wirklichkeit sind es Maler. Ich habe schon mal mit einem geredet, das ist der beste Beweis, dass es keine Bilder geben kann. Und dann gibt es die Bilderisten, die sagen, alles Unsinn. In Wirklichkeit sind es Bilder. Ich habe welche in meiner Wohnung hängen. Ich kann es Ihnen zeigen, es sind Bilder. Maler gibt es keine. Und dazwischen ist der Philosoph, der sagt, das ist ein Spannungsfeld, das man wohl nie lösen kann. Man sollte einfach jeden seine persönliche Position lassen. Das Spannungsfeld ist bekannt, aber es wird nie lösbar sein. Ich denke, Sie merken, ein bisschen dieser Unfug, den man mit Bildern und Malern nie macht, genau diesen Unfug macht man manchmal mit Wissenschaft und Glaube. Das ist ja genau das Gleiche. Wissenschaft heißt, im Bilde gesprochen, sich mit den Bildern zu befassen, mit dem, was wir vorfinden, mit den Naturgesetzen, mit unserem Universum und das zu erforschen. Und Glaube heißt, nach dem im Bild gesprochen, nach dem Maler zu fragen, nach dem, der hinter den Bildern steht. Es ist völlig legitim, wenn sich jemand für Bilder interessiert, aber nicht für Maler. Gibt es selten, aber es gibt's. Der analysiert die Maltechnik und alle möglichen Details, aber fragt nie nach dem Maler, sondern nur nach den Techniken, nach den Pinselstrichen, nach den verwendeten Farben und nach der wunderschönen Wirkung des Bildes in seinem Wohnzimmer. Kann man machen. Aber es ist auch nicht verboten, weiterzudenken. Und ich denke, ganz genauso verhält sich es mit Glaube und Wissenschaft. Ich kann ein guter Wissenschaftler sein, ohne mir je die Frage nach dem dahinter zu stellen. Aber ich darf natürlich auch weiterdenken, wenn ich möchte. Bild und Maler, Sie merken, wenn jemand vom Spannungsfeld Wissenschaft und Glaube redet, ich frage dann immer ganz erstaunt, welches Spannungsfeld? Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Die Welt der Naturphänomene und die Frage nach Gott, es ist schon eine spannende Frage und dieses alte Glaubensbekenntnis, kaum jemand wird es mehr sprechen. Dieses Glaubensbekenntnis, ich glaube nur an das, was ich sehe. Es gibt weit mehr, als was wir im Vordergrund gleich sehen. Allein in diesem Stück Raum, den ich mit meinen Händen umschließe, ist jede Menge Musik drin. Wir hören die Musik nicht, aber wir wissen, die ist da drin. Natürlich auch Nachrichtensendungen, Spielfilme und jede Menge Telefongespräche. Wenn ich jetzt einen Rundfunkempfänger nehme, in dieses Stück Raum bringe, auf Empfang gehe, ich höre sofort die Musik. Aber wir alle wissen, die Information über die Musik, die Radiowellen, die werden bereitgestellt, völlig unabhängig davon, ob ich auf Empfang gehe oder nicht. Ja, sogar völlig unabhängig, ob ich an elektromagnetische Wellen glaube oder nicht. Die elektromagnetischen Wellen fragen mich gar nicht, ob ich an sie glaube, die sind einfach da. Und wenn ich mein Handy nehme, da habe ich es doch. Vielleicht wäre ich gerade angerufen, habe es natürlich ausgestellt, von daher merke ich das gar nicht, aber es sind sicher tausende von Telefongesprächen hier im Raum. Und ich denke manchmal, was wäre, wenn meine Ur-Ur-Urgroßeltern in diesen Raum gebeamt würden und würden mich mit dem Handy telefonieren sehen. Die würden wahrscheinlich sagen, ach netter Kerl, unser Ur-Ur-Urenkel, aber so ein bisschen Sorgen macht man schon. Der hält sich manchmal so ein Plastikteil ans Ohr und führt Selbstgespräche. Das soll er ruhig machen, das tut ihm gut. Aber was uns Sorgen bereitet, er steigert sich da dermaßen rein, dass er glaubt, dass er im Ernst glaubt, und wir können es ihm nicht ausreden, dass er im Ernst glaubt, mit seinem Kollegen an der ETH Zürich zu reden und mit seinen Verwandten in Oberfranken, so laut redet er doch gar nicht. Ich würde ihn sofort von den Maxwell-Gleichungen in elektromagnetischen Wellen erzählen, von den benachbarten Sendemasten, den integrierten Schaltungen und Nanostrukturen hier drin und der Software. Die wird nur noch Bahnhof verstehen. Erst in dem Moment, wo sie, das Überreden wird lange sein, sich so ein Teil ans Ohr halten, fragen sie plötzlich, Paul, bist du's? Und im Laufe der nächsten 14 Tage wird ein tiefes Vertrauen ins Handy-Telefonieren bei meinen Ur-Ur-Urgroßeltern beginnen, obwohl sie die Software und Hardware noch gar nicht analysiert haben. Und wenn wir so ganz genau schauen, werden wahrscheinlich die meisten unter uns sich gar nicht vorher die Software, die ist ja wahrscheinlich vertraulich, kommen haben lassen. Kann ja sein, dass die falsch ist. Dann ist da in Zeile 2931 bereits ein fataler Fehler. Das Ding kann gar nicht funktionieren. Wir haben es nicht überprüft. Warum sage ich das? Manchmal ist es so, dass wir die Schaltpläne auch im übertragenen Sinn nicht überprüfen können. Und wenn man sich auf neue Dinge einlässt, in der Physik passiert es ja ständig, wo wir uns auf neue Dinge einlassen. Wir können Naturgesetze nicht beweisen. Aber wenn wir uns einlassen, plötzlich merkt man, da öffnet sich eine neue Welt. Und mit der Standleitung nach ganz oben ist es vielleicht gar nicht so völlig anders als mit dem Handy, das wir im Alltag benutzen, dass wir, wenn wir uns darauf einlassen, plötzlich merken, es sind nicht Selbstgespräche, es ist nicht Autosuggestion, ich steige mich so lange rein, bis ich glaube, ich rede mit jemand anders, sondern es ist tatsächlich so, in dem Moment, wo ich mich einlasse. Ich habe mal eine originelle Geschichte gehört, jetzt haben wir extra den Flügel reingeschleppt, um das zu verdeutlichen. Nein, der stand schon vorher da. Da ist eine Mäusefamilie, müssen wir nachher mal nachschauen. Da ist eine Mäusefamilie, die lebt seit Generationen in dem Flügel und die hört immer die schöne Musik. Und es gibt eine alte Überlieferung, es gäbe Menschen, die machen die Musik. Die Mäuse haben noch nie einen Menschen gesehen, man glaubt's. Bis eines Tages in dem Flügel zwei Mäuseforscher nur einen Raum weitergehen, die kommen ganz ernüchtert mit neuen Erkenntnissen zurück, das sind gar keine Menschen. Das sind in Wirklichkeit kleine Hämmerchen, die auf Stahlseiten schlagen, das ist die Musik. Und seitdem wussten sie alle, es gibt keine Menschen. Man hat es gerne geglaubt, es war eine schöne Geschichte. Und immer um die Weihnachtszeit erzählt man es noch, erzählen es die großen Mäuse noch ihren kleinen Mäuschen, die glauben das noch, dass es Menschen gibt. Wenn sie ein bisschen größer werden, merken sie es schon, es ist halt so ein altes Märchen und sie werden von den Hämmerchen und den Stahlseiten in der Wirklichkeit erfahren. Was ist bei den Mäusen schiefgegangen? Das Interessante ist ja, es war nicht ihre richtige Erkenntnis. Das mit den Hämmerchen und den Stahlseiten war durchaus richtig. Das Problem der Mäuse war nicht die richtige Erkenntnis, sondern die begrenzte Sicht. Die Mäuse haben vergessen, dass hinter den Hämmerchen, ja, man sagt bei den Mäusen, die Hämmerchen haben die Eigenschaft, dass sie sich von Zeit zu Zeit rhythmisch bewegen. Aber man hat vergessen, dass hinter den Hämmerchen vielleicht jemand sein könnte, der sich von Zeit zu Zeit rhythmisch bewegt. Dass es jemand geben könnte, der den Flügel konstruiert. Dass es jemand geben könnte, der die Musik komponiert hat. Die Mäuse haben Richtiges erkannt und Falsches geschlossen. Sie haben zu früh abgeschnitten und vergessen, dass es noch weitere Wirklichkeitsebenen gibt. Ich glaube, das geht allen von uns irgendwie so. An der einen oder anderen Stelle. Ein bekanntes Zitat, es wird meistens auf den Physik-Nobelpreisträger Werner Heisenberg zurückgeführt. Bekanntes Zitat formuliert es so, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Ich habe es doch selbst verstanden, in meinem Weltbild brauche ich keine Arbeitshypothese Gott, ich verstehe die Dinge selber. Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber das Zitat geht weiter. Aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Wenn ich es zu Ende denke, dann stelle ich mir plötzlich die Frage, ja, woher kommen denn die Naturgesetze, woher kommt die Heisenbergsche Unschärferelation? Natürlich nicht von Heisenberg. Auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Die Naturgesetze, hat es jemand treffend formuliert, sind eigentlich keine Vorschriften, wie sich die Natur zu verhalten hat. Es sind vielmehr Nachschriften. Wir Physiker sind eigentlich in der bescheidenen Rolle des Protokollführers. Wir stehen am Rande des Geschehens, beobachten gewissenhaft die Natur und schreiben in kleinen Buchstaben nach, was die Natur uns in großen Lettern vorschreibt. Wir sind die zur Kenntnisnehmer, nicht die Macher. Wir machen keine Naturgesetze, wir finden Naturgesetze vor, wir können sie auch nicht beweisen. Ich denke immer schmunzelnd an unseren Heinrich Hertz in Karlsruhe, der auf dem Campus, wo ich jetzt sein darf, die elektromagnetischen Wellen entdeckt hat. Und danach hat der junge Physikprofessor eine schwierige Zeit gehabt. Da gab es erfahrene Kollegen, die haben gesagt, Herr Hertz, es gibt keine elektromagnetischen Wellen. So sehr haben sie ihm zugesetzt, dass er sich für seine Entdeckung entschuldigt hat, dann ist er wieder mit seinem Assistenten ins Labor gegangen. Ja, die elektromagnetischen Wellen gab es wirklich und er hatte recht, aber beweisen kann man es nicht. Man kann es erfahren, man kann sich darauf einlassen, dann finde ich die elektromagnetischen Wellen. Oder man kann sagen, Herr Hertz, es gibt keine elektromagnetischen Wellen, dann wird man es nie erfahren. die spannende Welt der Physik. Wir machen sie nicht, wir finden sie vor und buchstabieren sie nach. Die Wissenschaft, Naturwissenschaft findet die Spielregeln. Die Frage nach dem Woher, die können wir stellen, aber die können wir natürlich innerhalb der Naturwissenschaften, innerhalb der Physik nicht beantworten. Die bleibt offen. Der bekannte Physiker und Philosoph Carl Friedrich von Weizsäcker, viele kennen den Namen, der formuliert es mal so, er sagt, die rationale Physik sieht nur die Oberfläche der Wirklichkeit. Die Physik erklärt nicht die Geheimnisse der Natur, sie führt sie auf tiefer liegende Geheimnisse zurück. Und es ist schon spannend, woher kommen eigentlich die Naturgesetze und warum sind die sowas von stabil, von dem Universum, soweit wir zurückrechnen können. Und wir sehen ja altes Licht und alle möglichen Sachen, die von früherer Zeit noch unterwegs sind zu uns an Lichtsignalen. Wir sehen nicht den kleinsten Hinweis einer kleinsten Änderung der Naturgesetze quer über das ganze Universum. Und wir sind auch dankbar dafür. Wenn da was wackelt, wären wir weg. Also wir sind auch darauf angewiesen, dass da nichts wackelt, aber es wackelt auch nichts. Eine andere Frage, die uns Physiker alle fasziniert, ist die Frage nach der Herkunft der Naturkonstanten. Eine Frage, die wahrscheinlich in 5 Minuten auch die Nicht-Physiker unter Ihnen fasziniert. Das sind so 2 Handvoll Zahlenwerte, die sind im doppelten Sinn des Wortes vom Himmel gefallen. Keiner von uns hat sie gemacht. Keiner von uns weiß, warum gerade diese Zahlen. Vakuum, Lichtgeschwindigkeit, Elementarladung, Plancksches Wirkungsquantum und einige wenige mehr. Ich möchte nur mal ein Beispiel rausgreifen. Jedes Elektron, das wir jemals beobachtet haben, hatte eine Ladung von 1,602 mal 10 hoch minus 19 Ampere-Sekunden. 1,602 mal 10 hoch minus 19 Ampere-Sekunden, die Zahl können Sie gleich wieder vergessen. Die Elektronen vergessen die nie. Jedes Elektron weiß, unter Anführungszeichen will den Elektron kein Bewusstsein unterjubeln, jedes Elektron weiß, unter Anführungszeichen, dass 1,602 mal 10 minus 19 Ampere-Sekunden die Ladung ist, die man als Elektron trägt. Und alle halten sich dran. Da tanzt kein einziges Elektron im Universum aus der Reihe. Die halten sich alle an den Befehl, man trage als Elektron eine Ladung von 1,602 mal 10 minus 19 Ampere-Sekunden. Die tun das. So sind Naturgesetze. Faszinierend. Die ersten schmunzeln schon ein bisschen. Naja, das ist so typisch Physiker. Die steigern sich da in Zeug rein, wo ein normaler Mensch überhaupt nicht drüber nachdenken würde. Jetzt mal ganz im Ernst. Wenn jetzt die Zahl ein bisschen anders wäre, das würde doch keinen Menschen interessieren. Sie haben recht. Wenn diese Zahl ein bisschen anders wäre, das würde keinen Menschen interessieren, nicht mal die Physiker. Weil es keine Menschen gäbe. Wir stellen im Rückblick etwas beunruhigt fest, dass unser Leben, dass jegliches biologische Leben am seidenen Faden hängt, am seidenen Faden dieser paar Naturkonstanten, wären die ein bisschen anders, wären wir nicht da. Die ersten messen schon nervös den Puls, aber sie müssen nicht zu beunruhigt sein, die sind konstant. Gäbe es vielleicht anderes Leben, wenn die anders wären? Nein, gäbe es nicht. Wir stellen sehr schnell fest, wenn man da ein bisschen was wackelt, gibt es gar kein Leben. Ich möchte nur mal ein Beispiel nehmen. Das Planck'sche Wirkungsquantum, absurd klein verglichen mit unserer Alltagswelt. Joule kennen wir aus dem Alltag, Sekunde kennen wir aus dem Alltag. Und das ist jetzt 6 mal 10 hoch minus 34, 6,6 mal 10 hoch minus 34, kleiner als 1 Joule mal eine Sekunde. Das heißt, 34 Zehnerpotenzen, kleiner als unsere Alltagswelt. 0,33 Nullen, dann kommt die erste Ziffer. Absurd klein. Wenn diese Größe nicht absurd klein wäre, sondern ganz Null, dann würden die Elektronen in den Atomkern stürzen. Wäre das schlimm? Na schon. Das würde bedeuten, dass es keine Atome in der jetzigen Form gäbe, dass die gesamte Menschheit, wenn die Elektronenhülle in den Atomkern stürzt, kollabiert die gesamte Menschheit, über 8 Milliarden Menschen, zu einem Gesamtvolumen kleiner als ein Fingerhut. Es gäbe keine Atome, keine Moleküle, keine Biomoleküle, kein Leben, auch keine anderen Lebensformen. Es gäbe einfach nur noch Materie. Stephen Hawking formuliert so treffend, er sagt, wenn man da was drehen würde, wir hätten weiterhin ein wunderbares Universum, aber kein mehr der drüber staunen könnte. Und er sagt, es ist frappierend, dass die Naturkonstanten, er sagt, die Naturkonstanten scheinen gerade so gebaut zu sein, dass sie die Entstehung von Leben ermöglichen. Also ich rede gar nicht von Biologie. Spannende Fragen auch da. Aber was muss erst an Physik vorausgesetzt werden, dass überhaupt Biologie möglich wird? Und es ist sogar noch dramatischer. Selbst wenn jemand das Universum geschaffen hat, mit all den Naturgesetzen, mit all den Naturkonstanten, und diese Naturkonstanten sind an feinen Drehknöpfen ganz genauso eingestellt, dass es uns geben kann, und jetzt sind wir da. Naturkonstanten haben ganz genau den richtigen Wert, diese paar Zahlenwerte, und jetzt geschieht ein kleines Erdbeben. Nur für eine Tausendstel Sekunde wackelt es etwas, dann ist wieder alles in Ordnung. Fast alles in Ordnung, wir sind weg. Diese Tausendstel Sekunde reicht nicht aus, dass ich vom Stuhl kippe oder ich umfalle, das dauert ein bisschen länger. Aber diese Tausendstel Sekunde reicht aus, dass wir auf molekularer Skala zerstört und zerfallen sind. Da hilft auch kein Notarzt mehr. Also ich meine, gäbe auch keinen Notarzt mehr. Aber wenn es ihn auf wundersame Weise gäbe, es wäre nichts mehr wiederzubeleben. Unsere DNA, die Erbinformation, wäre gelöscht, Zelle für Zelle, und das Wunder des Lebens wäre vorbei. Und wir alle wissen, dass seit Menschengedenken, und ich meine jetzt wörtlich seit Menschengedenken, da noch nie was gewackelt hat. Sonst gäbe es ab dem Zeitpunkt kein Menschengedenken mehr. Ich glaube, jetzt sind alle von Ihnen, die meisten, bewegt jetzt die eine Frage, wie genau muss es sein? Was heißt supergenau oder arggenau oder superarggenau? Der Physiker Paul Davies, er ist berühmt geworden mit einer sehr leicht nachzuvollziehenden Rechnung und einem anschaulichen Vergleich, und er rechnet uns vor, diese sogenannte Feinabstimmung der fundamentalen Konstanten der Natur, die muss so gut sein, so präzise, also wenn ich an diesen Knöpfchen drehe, unter Anführungszeichen, wie genau muss ich es einstellen? So präzise rechnet er uns vor wie ein Scharfschütze, der ein 1 cm großes Ziel treffen soll, also ungefähr ein Centstück. Und Sie sagen natürlich zu Recht, na, die Zielgenauigkeit hängt von der Entfernung ab. Wenn der 10 oder 100 Meter entfernt ist, trifft er das Centstück. Daumen und Zeigefinger bleiben unverletzt. Wenn er einen Kilometer entfernt ist oder gar 10 Kilometer, halte ich schon ein bisschen weiter weg. Er trifft immer noch. Wenn ich jetzt nach Kiel gehe, machen wir das mal, oder ich stehe hier und der Scharfschütze geht nach Kiel. Wir sind hier, öffnen Fenster, gehen Norden. Der Scharfschütze ist in Kiel, baut sich einen Turm. Und anschließend kauft er sich, natürlich tagsüber, sonst sieht er nichts, anschließend kauft er sich ein Hyperteleskop, das noch zu bauen wäre, um hier in Esslingen das Esslinger Sendstück besser zu sehen von Kiel aus, und kauft sich einen Hyperlaserpointer, um von Kiel aus das Esslinger Sendstück besser anpointen zu können, der auch noch zu bauen wäre, dann ist es schon schwieriger. Mit ruhiger Hand drückt er ab. Das Geschoss überquert die Kieler Förde, die norddeutsche Tiefebene und so manches Mittelgebirge, fliegt seitlich an Frankfurt vorbei, nähert sich dann unserer Region, nähert sich Esslingen, geht durch unser gen Norden geöffnetes Fenster und schießt mir von Kiel aus in Esslingen genau das, sollte man nicht in den Flügel treffen, genau das Sendstück aus der Hand. Wow. Ich staune, der neben mir ist völlig beeindruckt, sagt, ganz cool, haben Sie schon mal überlegt, wie klein Deutschland ist. Ich soll weiter weggehen, ich habe es verstanden. Ich gehe jetzt nicht irgendwo in die Schweiz oder so, was noch ein bisschen weiter südlich ist. Ich gehe gleich auf den Mond. Waren ohnehin schon länger keine Leute mehr da. Und weil es ja doch ein bisschen weit ist, anschaulich aber weit, 384.000 Kilometer entfernt. Jetzt ist wieder jemand auf dem Mond. Ich stehe mit meinem Sendstück auf dem Mond und der versucht zu zielen. Hyperteleskop wird bemüht, Hyperlaserpointer, und dann drückt er mit ruhiger Hand ab. Diesmal brauche auch ich eine ruhige Hand, denn während der langen Zeit, die das Geschoss über 384.000 Kilometer fliegt, darf ich hier auch nicht verwackeln, ohne Daumen und Zeigefinger zu gefährden. Also ich stehe wie erstarrt auf dem Mond, verzichte auf Essen und Trinken für längere Zeit. Das Geschoss fliegt 384.000 Kilometer, nähert sich dem Mond, nähert sich mir und das Unfassbare geschieht. Es schießt mir auf dem Mond, von der Erde aus abgeschossen, das Sendstück aus der Hand. Wahnsinn. Der neben mir bleibt ganz locker und sagt, das kann auch mal Zufall sein. Also ich stelle mir vor, an so einem warmen Spätherbsttag saß vielleicht der Scharfschütze in seinem Gartenstuhl und ist eingenickt und hat den Schuss gelöst. Und dass so ein Zufallsschuss, der sich auf der Erde löst, auf dem Mond mein Sendstück trifft, das kommt schon mal vor. Ich schaue ihn etwas erstaunt an, aber er sagt mir mit erhobenem Zeigefinger, Herr Schimmel, bedenken Sie, es gibt auch seltene Zufälle. Okay, ich bedenke das. Es gibt auch seltene Zufälle. Das würde bedeuten, ich sollte noch ein bisschen weiter weggehen. Ich gehe also nicht auf den Mond, nicht auf den Mars, ich gehe auf die Sonne gleich. Das heißt, ich stehe jetzt auf der Sonnenoberfläche, es ist warm hier, aber was tut man nicht alles für die Forschung? Ich stehe auf der Sonnenoberfläche mit einem Sendstück in der Hand, jetzt ist die Entfernung gigantisch. Allein das Licht braucht für die Strecke Sonne-Erde 8,3 lange Minuten. Und ich sage ganz bewusst 8,3 lange Minuten, denn Licht läuft in einer einzigen Sekunde. 300.000 Kilometer, also nicht 300.000 Kilometer pro Stunde, was nicht völlig langsam wäre, sondern 300.000 Kilometer in einer einzigen Sekunde. Das heißt, die Strecke Erde-Mond, das ist fürs Licht eine Sache von etwa 1,3 Sekunden. Die Strecke Sonne-Erde ist für das Licht eine Sache von 8,3 Minuten. 8,3 Minuten, jede Minute 60 Sekunden und in jeder Sekunde weitere 300.000 Kilometer. Und in dieser gigantischen Entfernung von 8,3 mal 60 mal 300.000 Kilometer stehe ich mit meinem Sendstück in der Wärme. Ich stehe endlos in der Wärme, während der sein Geschoss auf das Sendstück richtet, von der Erde aus auf der Sonne. Und nach ganz langer Zeit nähert sich das Geschoss der Sonne, nähert sich meinem Sendstück und das Unfassbare geschieht. Von der Erde aus auf der Sonne wird jetzt das Sendstück getroffen. Der neben mir sagt zum ersten Mal, ich glaube, der hat gezielt. Wir reiben uns die Augen, wir raufen uns die Haare und sagen, was ist da eigentlich los? Das ist ja nicht irgendeine mathematische Spielerei oder irgendwas, sondern es ist so, wie wirklich, tatsächlich und im Ernst die Naturkonstanten mindestens hingetrickst und getuned sein müssen, dass es uns überhaupt geben kann. Es ist ja, aber irgendwas geht dann immer mit rechten Dingen zu. In was für ein Universum sind wir eigentlich geraten, das so hingebogen und hingetrickst ist, dass man sagt, das darf doch nicht mehr normal sein. Ein Sendstück getroffen, von der Erde aus auf der Sonne, so sind diese Parameter eingestellt und werden so ein bisschen daneben. Ich habe vorhin ein 2-Cent-Stück angeboten gekriegt, das habe ich sofort aussortiert, weil so ungenau muss es nicht sein. Unglaublich, wie genau das hingetunt ist. Dann gibt es Leute, warum eigentlich dieses? Wir stellen uns alle die Warum-Frage. Dann gibt es Leute, die haben dann eine schnelle Antwort. Das ist das anthropische Prinzip. Das anthropische Prinzip. Wenn das anders wäre, wären wir nicht da. Jetzt sind wir da, dann ist es natürlich so, dass wir da sein können. Ja, meine Güte, sagen wir, das haben wir auch schon kapiert. Also ich meine, dass, wenn wir da sind, das Universum so ist, dass wir da sein können, das ist, ja, ich meine, das kann gar nicht falsch sein. Aber das anthropische Prinzip erklärt uns nicht, warum das so ist. Das sagt uns nur noch zum zweiten Mal, was wir ohnehin schon wissen, dass es so ist. Wenn wir da sind, ist das Universum so, dass wir da sein können. Meldet sich noch ein letztes Mal Paul Davies und sagt, ja, schon faszinierend, aber es reicht noch nicht. Wie? Ja, es müsste noch genauer sein. Und er fügt hinzu, noch viel genauer. Und jetzt kommt diese Zahl, die nicht nur uns Physiker alle fasziniert und ratlos macht zugleich. So genau im Ernst. Wie ein Schütze, der ein 1 Zentimeter großes Ziel treffen soll, am anderen Ende des beobachtbaren Universums. Verrückt. Das bedeutet, dass jetzt der Abstand zwischen Scharfschütze und Zentstück nicht Erde-Mond ist, Licht macht es in 1,3 Sekunden. Auch nicht Erde-Sonne, Licht macht es in 8,3 Minuten. Sondern einmal quer durchs Universum bis zu den allerentferntesten Galaxien, die wir sehen können, das Licht braucht mehr als 10.000 Millionen Jahre für diese Strecke, doppelt so lange, wie die Sonne noch zu brennen hat. Weit mehr als 10.000 Millionen Jahre lang wird die Zielgerade in jeder einzelnen Sekunde nochmal um weitere 300.000 Kilometer verlängert. Sekunde für Sekunde kommen 300.000 Kilometer dazu, doppelt so lange, wie die Sonne noch zu brennen hat, weit mehr als 10.000 Millionen Jahre. Und am Ende des Universums in diesen ganz fernen Bereichen wartet, stehe ich virtuell natürlich nur noch mit einem Centstück in der Hand. Und das wurde getroffen. Es ist unglaublich. Jeder fragt sich, wie kann das sein? Was ist da dahinter? Der bekannte Physiker Sir Fred Hoyle, der den Urknallbegriff geprägt hat, ohne am Anfang selber an den Anfang zu glauben. Er sagt, nothing has shaken my atheism as much as this discovery. Nichts hat meinen Atheismus so erschüttert wie diese Entdeckung. Er war Atheist, aber von dem Zeitpunkt an war er keiner mehr. Er hat gesagt, da ist längst ein System, da ist längst ein großer Plan dahinter. Wir haben es nur die ganze Zeit nicht gemerkt, wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass da mehr dahinter ist und jetzt auf einmal sehen wir das. Er war geplättet von dieser Entdeckung. Dieses hypergenau abgestimmte Universum und ein unglaublicher Verdacht, der ganz viele beschleicht, die vorher überhaupt nicht in die Richtung gedacht haben. Dieser Verdacht ist etwa im Ernst unser Universum von jemandem bis ins kleinste Detail so inszeniert und konstruiert war nur mit einem Zweck. Nur damit wir leben können. Ein ganzes Universum extra für uns. Schon verrückter Gedanke. Die ersten waren ein bisschen rot und sagen, hätte es doch nicht gebraucht, so viel Universum für uns, ein paar kleine Leute. Und jemand anderes fügt hinzu, die biologische Materie ist vernachlässigbar im Universum gegenüber der Gesamtmasse. Und dann diese Sache, wo man sagt, der Gedanke drängt sich auf und man kann fast nicht mehr abschütteln, dass wenn da jemand ein Universum geplant hat, sitzt vielleicht der Mittelpunkt der Idee in diesem Einsteinschen Sinne, was hat er sich dabei gedacht, hier mitten im Raum. Ein ganzes Universum extra für uns, ein ungewohnter Gedanke, wir sind sehr eher gewohnt, klein zu werden als groß, unwichtig als wichtig. Lange ist es her, als der Mensch noch die Krone der Schöpfung, der Mittelpunkt des Universums war und sogar die Sonne hat sich damals noch um uns gedreht. Dann sind wir häppchenweise kleine geworden. Wir haben zunächst mal entdeckt, es ist gar nicht die kleine Sonne, die sich wärmend um unsere große Erde dreht. Es ist eine ziemlich kleine Erde, die sich um die Sonne dreht. Also vom Volumen her würden 1 Million Erdkügelchen ins Volumen der Sonne passen. Wir sind eine sehr, sehr kleine Veranstaltung im Sonnensystem. Und wenn wir sie die Sonne mal treffen, können wir sie fragen, ob sie überhaupt von uns weiß. Also ich meine jetzt nicht von uns Menschen, ich meine von diesen ganz kleinen Kügelchen, das wir Erde nennen und das 1 Million Mal in die Sonne passt, das sich da um die Sonne dreht. Wir sind ziemlich klein geworden, schwer war der Abschied vom geozentrischen Weltbild, aber es sollte nicht der letzte bleiben. Auch das heliozentrische Weltbild hatte irgendwann ausgedient. Wir haben gemerkt, die Sonne, die große, wirkt auch ziemlich klein, wenn wir es in die Milchstraße setzen. Die Milchstraße mit ihren weit über 100.000 Millionen Sternen, weit über 100.000 Millionen Sterne, die Sonne, die große, ist nur einer davon. Die Sonne wird winzig, bedeutungslos und vernachlässigbar in den gigantischen Weiten unserer Milchstraße. Und es war noch nicht das Ende. Mittlerweile tief im 20. Jahrhundert angekommen, haben wir entdeckt, dass die Milchstraße gar nicht das Universum ist, sondern dass die Milchstraße ziemlich genauso verloren im Universum wirkt, wie die Sonne in der Milchstraße. Die Zahlen leicht nach Hause zu nehmen. Weit über 100.000 Millionen Sterne in unserer Milchstraße, die Sonne ist nur einer davon. Und jetzt nochmal weit über 100.000 Millionen Galaxien im Universum und die Milchstraße ist nur einer davon. Wir sind also winzig, bedeutungslos und vernachlässigbar hoch zwei. Die Sonne in der Milchstraße, die Milchstraße im Universum. Und der Medizinnobelpreisträger Jacques Monod hat in diesem berühmten Buch Zufall und Notwendigkeit einen ganz bekannt gewordenen Satz geprägt: von dieser letzten Verlorenheit einer winzigen Menschheit in den gigantischen, eiskalten Weiten unseres Universums. Jacques Monod schreibt, dann muss der Mensch seine totale Verlassenheit, seine radikale Fremdheit erkennen. Und er fügt hinzu, er, der Mensch, weiß nun, dass er seinen Platz wie ein einsamer Wanderer am Rande des Universums hat, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen. Das ist dem Universum sowas von egal. Wir können uns Freude bereiten oder Leid zufügen. Wir können hoffen oder bangen, geboren werden oder sterben. Dem Universum ist es egal. Wir rufen und keiner hört. Wir fragen und keiner antwortet. Wir vergehen und keiner merkt's. Kaum dass 100 Jahre um sind, ist dieser Raum vollständig geräumt. Und auch der Jüngste unter uns ist nicht mehr da. Und das Universum hat noch nicht mal bemerkt, dass einer nach dem anderen von uns in einen geräumigen Papierkorb purzelt, auf dem mit großen Lettern steht Vergessenheit. Und vielleicht noch drunter, das war's. Und kaum dass noch ein bisschen Zeit vergeht auf kosmologischer Zeitskala, ist die gesamte Menschheit verpufft und verschwunden. Und das Universum hat noch überhaupt nicht bemerkt, dass auf einem seiner winzigen Planeten knapp 2 Meter große Kreaturen herumgekrabbelt sind für eine kleine Zeit. Botschaft einer letzten Verlorenheit, einer letzten Verlassenheit in diesen riesigen, eiskalten Weiten unseres Universums. Und jetzt auf einmal das. Während wir alle zutiefst das nachvollziehen können, denke ich, während wir alle jetzt Jacques Monod meditieren und irgendwie das verstehen, jetzt auf einmal das. Ein ganzes Universum, das so ausschaut, als ob es extra für uns gebaut ist. Wenn das stimmen würde, würde es sich ein ganz anderes Bild ergeben. Natürlich bleiben wir klein. Natürlich sind wir dem Universum egal. Aber wenn das stimmt, ein ganzes Universum extra für uns, hieße das, wir sind dem nicht egal, der hinterm Universum steht. Dann wird es auf einmal bedeuten, dass es egal ist, dass wir dem Universum egal sind. Wenn wir dem nicht egal sind, der das Universum gemacht hat, dann wäre die letzte Botschaft nicht eine letzte Verlorenheit und Verlassenheit in den endlosen Weiten des Universums, sondern vielleicht eine letzte Geborgenheit in den Händen dessen, der das Universum schuf. Dann ist es bedeutungslos, dass wir dem Universum bedeutungslos sind, wenn wir für den von zentraler Bedeutung sind, der das Universum gemacht hat. Und ich denke, wir merken, das sind jetzt nicht Sachen, wo man einfach sagt, das ist von akademischem Interesse irgendwie interessant. Wir merken, wenn das stimmt, das betrifft jeden von uns. Das ist von unmittelbarer Bedeutung. Ob ich am Ende meiner knapp 100 Jahre irgendwo ins Bodenlose fall oder ob ich schon während meiner Jahrzehnte hier auf der Erde getragen bin in Gottes Hand. Und ich weiß, das wird auch weiter so sein, wenn dann ich mal nimmer hier auf der Erde rumlaufe und trotzdem noch der mich trägt und mit mir weitermacht, der mit Absicht wollte, dass es uns gibt. Ich denke, Sie merken spannende Fragen. Ich möchte nochmal den Sir Fred Hoyle zitieren, den Mann, dessen Atheismus so erschüttert wurde, dieser britische Astronom und Mathematiker. Er sagt, das Universum, wie er so nett formuliert, ist offensichtlich eine abgekartete Sache. Das längste System, das längste Plan dahinter, zu später Stunde fällt uns das jetzt auf. Und er fügt hinzu, es gibt zu vieles, was wie durch Zufall entstanden aussieht, es aber nicht ist. Das längste System dahinter. Noch deutlicher wird Stephen Hawking, der Mann im Rollstuhl, der so atheistisch begann und der so fragend geworden ist. Stephen Hawking in seinem wahrscheinlich berühmtesten Buch, Eine kurze Geschichte der Zeit, da geht er auch sehr ausführlich auf den Punkt der Feinabstimmung ein. Und er schreibt dann, warum das Universum gerade auf diese Weise angefangen haben sollte, also mit ganz genau den Parametern, die es braucht, damit es uns geben kann. warum das Universum gerade auf diese Weise angefangen haben sollte, schreibt Stephen Hawking, wäre sehr schwer zu erklären. Er fügt hinzu, sehr schwer zu erklären, ohne das Eingreifen eines Gottes anzunehmen, der beabsichtigt hätte, Wesen wie uns zu erschaffen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was wir hier lesen in Stephen Hawkings Buch. Sehr schwer zu erklären, ohne das Eingreifen eines Gottes anzunehmen, der beabsichtigt hätte, Wesen wie uns zu erschaffen, schreibt Stephen Hawking, der Atheist. Ich denke, wir merken, wie plötzlich alte Denkschemata zur Seite geschoben werden und man sagt, das muss ich völlig neu denken. Was ist da eigentlich los? Was hat es mir zu sagen, was wir da jetzt vorfinden? Die Frage nach dem Woher, es ist schon eine spannende Frage. Egal, ob wir ins Kleine oder ins Große schauen, wir wollen erstmal mit dem Kleinen beginnen und dann nochmal eine Reise ins Große machen. Fangen wir mit was ganz Banalem an, mit einem Schluck Wasser. Das sind ungefähr 18 Gramm. Die Chemiker nennen diese Menge Wasser ein Mol. Und das sind 6,022 mal 10 hoch 23 Moleküle drin. Das ist die Zahl in voller Schönheit. Aber so richtig anschaulich wird es, glaube ich, nicht. Vielleicht soll ich mal diese Menge Wasser trinken. Und wer mag, darf mitzählen. Ja, ich glaube, das waren ziemlich genau 18 Gramm. Also diese Zahl von Molekülen. Breiten wir sie doch mal anschaulich vor unserem geistigen Auge aus. Wir bauen eine Autobahn von der Erde bis zum Mond. Diese 384.000 Kilometer sind uns ja mittlerweile wohl vertraut. Und wir bekleistern diese Autobahn von der Erde bis zum Mond mit Millimeterpapier. Also auf jeden Quadratzentimeter 100 Quadratmillimeter Kästchen. Und Sie ahnen meine Absicht. Ich will dann, wie in einem Setzkasten, auf jeden Quadratmillimeter ein Molekül aus einem Schluck Wasser bringen und mich fragen, wie breit muss die Autobahn werden, dass sie alle Platz haben. Die Länge ist bekannt, Erde-Mond, 384.000 Kilometer. Die Breite sagt uns unser Taschenrechner und es wird eine interessante Autobahn. Interessanterweise breiter als lang. Einmal Erde-Mond lang, viermal Erde-Mond breit, mit Millimeterpapier beklebt und auf jeden Quadratmillimeter ein Molekül aus einem Schluck Wasser. Wir beauftragen sofort den Qualitätssicherungsingenieur, die mal alle zu überprüfen. Ein TÜV für jedes einzelne H2O-Molekül. Das wird auf Herz und Nieren, orbitale Unschärferelation, Plancksches Wirkungsquantum, Elementarladung, Spin und so weiter überprüft. Natürlich wird auch der Atomkern mit überprüft von allen drei Atomen. Der kommt nach seiner Überlebensaufgabe zurück und sagt, interessantes Ergebnis. Nullmal diese gigantische Zahl von Molekülen. Nullmal mit erheblichen Mängeln. Nullmal mit geringfügigen Mängeln. Alle haben lückenlos, fehlerfrei die Eigenschaften gehabt, die man als H2O-Molekül, als Wassermolekül hat. Die folgen den Naturgesetzen so eins zu eins, egal ob frisch synthetisiert oder Jahrtausende alt, die Moleküle sind alle gleich. Da nutzt sich nichts ab, da ist alles identisch. Da ist ein Durchgriff der Naturgesetze bis in die letzten Kleinigkeiten des letzten Wassermoleküls von dieser Riesenautobahn. Und ich sehe es schon kommen heute Abend, wenn jemand einen Schluck Wasser wegkippt. Man hat fast ein schlechtes Gewissen dabei und schaut dem ehrfürchtig nach, was man da gerade wegkippt. Wunderwerke im Kleinen und wir wissen, jeder von uns ist auf die Funktion unter anderem der Wassermoleküle angewiesen. Die tun alle das, was man da tun muss. Es gibt noch einen anderen Vergleich, oft Cäsars letzter Atemzug genannt, über die Zahlreichheit der Moleküle. Wie viele Moleküle sind in einem Atemzug? Und der Vergleich geht so, Cäsar ist ja irgendwann ermordet worden, hat diesen historisch bedeutsamen letzten Atemzug getan und schon eine Weile her. Jetzt ist die Überlegung in diesen rund 2000 Jahren, wenn sich Cäsars letzter Atemzug mittlerweile, und vielleicht ist die Überlegung auch nicht völlig falsch, wenn sich Cäsars letzter Atemzug mittlerweile, nehmen wir mal an, völlig gleichmäßig in der gesamten Erdatmosphäre verteilt, dann ist die Frage, wenn wir einen Atemzug Erdatmosphäre einatmen, völlig egal, ob wir in London, Sydney oder New York aus dem Flieger steigen oder hier Esslinger Saalluft einatmen von diesem schönen neuen Saal. Ein Atemzug Erdatmosphäre, wie viele Moleküle aus Cäsars letzten Atemzug habe ich da in meiner Lunge? Es ist, je nachdem wie tief er und wir atmen, im statistischen Mittel mindestens eins. Jetzt überlegen wir natürlich nach allem, was wir heute wissen, hat Cäsar in seinem Leben öfters geatmet. Das heißt, jeder von uns hat momentan etwa so viele Moleküle in seiner Lunge, die schon mal in Cäsars Lunge waren, wie Cäsar in seinem Leben Atemzüge getan hat. Wie unhygienisch, sagt schon jemand auf einmal ganz erschreckt. Aber es sind ja nur Moleküle. Secondhand, aber voll funktionsfähig. Wir erinnern uns, dass natürlich in frühen Zeiten verschiedene Leute über die Erde gelaufen sind. Griechische Philosophen, römische Feldherren, ägyptische Pharaonen. Wir atmen einmal ein und haben die ganze Weltgeschichte in unserer Lunge. Ein völlig neuer Zugang zur Geschichte. Aber ich glaube, an der Stelle stoppe ich mal. Es macht uns deutlich, wie klein diese doch so funktionsfähigen Teile sind, auf denen unser Leben beruht. Wir bestehen ja aus Atomen und Molekülen. Man kann die Dinge auch anschauen. Das ist kein Erbsenteller von der Mensa vom vergangenen Freitag. Das sind Atome. Atome kann man nicht sehen, die sind zu klein. Aber fühlen. Und Binning und Rohrer haben den Nobelpreis gekriegt, indem sie das Prinzip der feinen Abtastspitze auf die Spitze getrieben haben und an der feinen Spitze ein Atom befestigt haben. Wie man das macht, können Sie nachher fragen, geht erstaunlich einfach. Und jetzt tasten wir mit einem Atom Atome ab. Das geht. Und weil das Atom fein genug ist, kann man elektrisch abtasten, mechanisch abtasten. Und wir bekommen jetzt nicht nur Reliefkarten vom Schwarzwald, zu jedem Punkt habe ich die Höhe, sondern auch Reliefkarten atomarer Landschaften. Und ich sehe jedes Atom als einen kleinen Berg. Die Farbe ist willkürlich gewählt, aber hell ist hoch, dunkel ist tief. Dreidimensionale Reliefkarten atomarer Welten. Und jedes dieser Atome ist ein Atom einer speziellen Halbleiteroberfläche, die wir da untersucht haben. Das sind Kohlenstoffatome auf dem Bleistiftstrich, Graphit. Und das sind Atome der Abendsonne. Die Farbe ist willkürlich. Aber was wir hier gemacht haben, alle Atome sind gleich, bis auf die drei, die stecken ihr Näschen weiter raus. Die haben wir damals mit einem elektrischen Impuls geschaltet und rausgeklappt. Ist bis heute noch der kleinste bei Raumtemperatur schaltbare Datenspeicher. Wenn man das zum Datenspeicher nehmen würde, man bekäme auf der Oberfläche einer EC-Karte 10 Jahre Farbvideo gespeichert. Und wohlgemerkt auf der obersten Atomlage einer EC-Karte. Es sind kleine Welten und doch habe ich vorhin angedeutet, für uns kleine Welten, für den Atomkern ziemlich große Welten. Das Atom besteht aus Kern, winzig klein, enthält fast die ganze Masse und Elektronenhülle, riesengroß, enthält fast nichts außer Volumen und ein bisschen elektrische Ladung, kleines bisschen Masse. Wenn jemand zum Beispiel sich auf die Waage stellt und die zeigt 75 Kilogramm an, das liegt praktisch ausschließlich an ihren Atomkernen. Den Rest von sich können Sie zum Briefporter versenden, ungefähr 20 Gramm. Und diese 20 Gramm machen praktisch Ihr ganzes Volumen aus. Das heißt, wir sind praktisch hohl. Ich bin hohl, Sie sind hohl, Beton ist hohl, Edelstahl ist hohl, da ist fast nichts drin. Und wenn diese aufgeblasenen Hüllen nicht aufgeblasen werden, sondern in den Kern stürzen, und es müssten sie eigentlich, negative Elektronen in einem positiven Atomkern, dann stürzt unsere ganze Welt zusammen im wörtlichen und übertragenen Sinn. 8 Milliarden Menschen im Fingerhut, alles kollabiert. Alles ist uns aufgespannt durch die Naturgesetze, in dem Fall die Naturgesetze der Quantenmechanik. Ich ziehe eine Formel raus, L gleich N mal H quer und eine ganze Welt stürzt uns zusammen. Ich möchte es nicht vertiefen, aber es macht so ein bisschen deutlich, was da alles hinterlegt ist, damit wir erstmal hier sitzen können. Und wie das beachtet wird, dass die Atome sich nicht einfach, die Hüllen sich ineinander schieben können, das liegt am Pauli-Verbot. Wenn wir genau hinschauen, der Pauli hat es ihnen gar nicht verboten. Er hat entdeckt, dass es ein Verbot gibt, dass es den Elektronenhüllen verboten ist, sich einfach ineinander zu schieben. Er hat es noch ein bisschen ausführlicher formuliert, aber wer hat es ihnen eigentlich verboten? Ich denke, es sind spannende Fragen, die hier angestoßen werden. Geht es noch kleiner? Ja, natürlich, sonst würde ich die Frage nicht stellen. Während wir hier sitzen, werden wir durchlöchert und durchsiebt von Teilchen aus dem All. Nicht zu sehr erschrecken, aber es ist so. die durchschießen momentan ihre und meine Schädeldecke, durchbohren ihr Gehirn, gehen durch Wirbelsäule, Magen und Fußsohle in den Betonfußboden, durchbohren auch den von dem schönen neuen Saal schon wieder Dinge, die durch den Boden sich durchbohren und durch die Erdhülle, Erdmantel, durch das Erdinnere und kommen auf der anderen Seite wieder raus. Also ich meine das tatsächlich im Ernst, die gehen in Esslingen in die Erde, gehen durch den Erdmittelpunkt durch und kommen bei Neuseeland wieder raus, fliegen unbeschädigt weiter. Von 10.000 Millionen bleibt gerade mal eins in der Erde hängen, so ungefähr. Fast alle gehen durch. Heißt Neutrinos, können wir ohne die glücklich leben? Ja, wir können ohne Neutrinos glücklich leben. Endlich mal was wir zum Leben nicht brauchen. Aber die Sonne würde instantan, würde sofort ihren Betrieb einstellen, wenn die Neutrinos nicht alle ganz genau den Job tun, den man als Neutrino tun muss und der festgelegt ist durch die Naturgesetze für die Neutrinos. Kein Stern produziert Energie, ohne dass die Neutrinos genau das tun, was man als Neutrino tun muss. Und wir merken, das große Leuchten der Sterne und Galaxien ist ganz eng verwoben mit den ganz kleinen Teilchen. Die Frage von vorhin, warum interessieren wir uns Physiker gleichzeitig fürs Kleine und das Große? Man kann das nicht trennen. Man kann ein Spezialgebiet haben, das hat jeder, aber die Physik, die ist nicht trennbar in klein und groß. Die ganz kleinen Teilchen sind erforderlich für die ganz große Welt. Und selbst wir, die wir hier sitzen, bis auf die Wasserstoffatome, die wir natürlich auch enthalten, sind alle Atomkerne, aus denen wir bestehen, mit Hilfe der Neutrinos zusammengebaut in einem fernen Stern. Das wäre zu weit, um das heute zu erzählen. Aber es ist eine spannende Geschichte. Die Atome, aus denen wir bestehen, kommen irgendwo aus dem Universum, wo sie am Ende des Lebens von einem fernen Stern zusammengebaut worden sind. Manche sagen, wir bestehen aus Sternenstaub. In dieser Hinsicht ist es richtig. Mithilfe dieser Neutrinos. Und jetzt schauen wir mal raus. Von den kleinen Neutrinos auf die großen Galaxien. Wenden gehen jetzt auch wieder von da, wo wir zu Hause sind, bis an die Grenzen des Universums. Vielleicht können wir jetzt das Licht so weit aus, können mal für wenige Minuten ausschalten und dann mit einer Schrotflinte, nein, geht eleganter. Ja, sehr gut. Kann man ruhig richtig dunkel machen, dann genießen wir, Vorsicht, nicht stolpern, dann genießen wir die Außen kann man vielleicht auch ein kleines bisschen dunkler machen. Dann, genau. Die Erde mit dem Mond, der blaue Planet, da sind wir zu Hause. Die Sonne mal stark vergrößert mit Sonnenfleckeneruptionen. Diese Kugel, in die 1 Million Erdkugeln reinpassen würden. Und wenn jemand sagt, ich sehe die Sonne, dann stimmt es natürlich gar nicht. Wenn jemand behauptet, er sieht die Sonne, er sieht sie nicht, wie sie ist. Er sieht sie immer, wie sie vor 8,3 Minuten war. Und je tiefer wir ins Universum schauen, desto mehr schauen wir auch in die Vergangenheit und können auch die entschlüsseln auf die Weise. Die Milchstraße, ein helles Band am Himmel, weißt du, wie viele Sternlein stehen, sagt das Kinderlied. Wir wissen es, einige wenige tausend sehen wir mit bloßem Auge. Wissen wir, wie viele Sternlein in der Milchstraße sind, die mal als helles Band am Himmel sind? Wir wissen es auch, weit über 100.000 Millionen. Also paar sehen wir an einer klaren Neumondnacht im Hochgebirge durch direkte Sicht. Die Masse sehen wir als helles Band, weit über 100.000 Millionen Sterne in diesem Band der Milchstraße. Hier nochmal im infraroten Licht mit Falschfarben, da sieht man es noch klarer von der Erde aus fotografiert. Die Milchstraße, in die wir reinschauen, ist eine Scheibe. Wird man von oben drauf schauen, wäre es eine Spirale. Wunderschöne Bilder, die unsere Teleskope aufnehmen. Kometarischer Nebel CG4 hier links. Hier liegt eine Scheibengalaxie rum. Und im Hintergrund Pünktchen über Pünktchen, als ob es schneit. Das sind natürlich, wie wir wissen, keine Schneeflocken, aber auch überwiegend keine Sterne. Diese vielen Pünktchen sind selber wieder Galaxien, die in riesen Entfernungen zu winzigen Pünktchen verschmelzen und kaum, dass wir irgend so ein ganz kleines Pünktchen rausnehmen und zoomen da rein, stellen wir fest, huch, wieder so gar nicht so untypisch, 100.000 Millionen Sterne, Pünktchen für Pünktchen. Hier nochmal ein Foto einer anderen Galaxie, Spiralgalaxie, völlig normal, nichts Besonderes, Aber würden wir als Außergalaktischer mal die Möglichkeit haben, von oben auf unsere Milchstraße zu schauen, wir kämen mit einem ganz, ganz ähnlichen Foto zurück, einer Spiralgalaxie, die sich um Mittelpunkt dreht, Spiralarme hat, und wäre es die Milchstraße, dann wäre in einem dieser Spiralarme auch unsere Sonne. Und während wir hier sitzen, werden neue Sterne geboren und wir schauen zu, seit diesem Jahr so schön zu, wie noch nie jemals zuvor. Das James-Webb-Teleskop hat es fertiggebracht, in dieser Region Sterngeburten zu beobachten, wo man dadurch, dass es so blasenartige Strukturen gibt, die praktisch bis in die Tiefe transparent sind, kann man den Sternen beim Geborenwerden zuschauen und ganz junge Sterne nach ihrer Geburt direkt beobachten. Wunderschöne Bilder im Hintergrund, die Pünktchen sind natürlich wieder die fernen Galaxien, die da Pünktchen für Pünktchen zu sehen sind. Und im Vordergrund Sternengeburtsstätten, Kammern, in denen junge Sterne geboren werden. Und ein anderes Bild vom Hubble-Teleskop, wo man auch Geburtsregion Starburst Galaxy sieht. Hier sehen wir nicht die jungen Sterne, aber wir sehen die Wolke, in der sie geboren wurden, eine Wolke aus Gas und Staub, innen beleuchtet durch die Sterne, die in dieser Wolke geboren wurden. Und es gibt dann diese wunderschönen Lichteffekte. Übrigens die Pünktchen, die Sie hier sehen, das sind keine Sterne und auch keine fernen Galaxien. Man kann ja durch die Wolke nicht durchschauen. Diese Pünktchen, auch die ganz kleinen, wer vorne sieht, sieht die vielleicht auch noch, diese ganz kleinen Pünktchen, das sind keine Sterne. Jedes von diesen Pünktchen besteht aus bis zu 1 Million junger Sterne. Ein ganz berühmtes Hubble-Foto vom Hubble-Teleskop von ESA und NASA. Diese riesen Säulen aus Gas und Staub, auch wieder innen beleuchtet. Und die Innenbeleuchtung funktioniert mit Sternen, die da drin geboren wurden. Übrigens, dass die Sonne kein solcher Stern ist, der in einer Gas- und Staubwolke lebt, geboren wurde, ist unser Glück. Wäre die Sonne in so einer Wolke, dann können wir überhaupt keine Fotos vom Universum machen, dann wäre alles trüb. Wir haben das Glück, dass unsere Sonne und das ganze Sonnensystem ein gigantischer Aussichtspunkt ist, der nicht im Trüben lebt, sondern im Klaren, wo wir eine klare Fernsicht haben. Das ist nochmal ein Zoombild da rein. Es schaut fast unwirklich aus. Also hier oben reingezoomt schaut es dann so aus. Fast unwirklich, aber es ist nicht Science Fiction. So stellt sich ein Künstler ein Universum vor. Es ist Science, es sind reale Fotos einer realen Welt in ganz groß, die bis in unser Wohnzimmer kommen. Die Zahl der Sterne blätter ich mal über, haben wir schon gesagt. Eine Galaxie möchte ich Ihnen noch ans Herz legen, den Andromeda-Nebel. So viele Galaxien, weit über 100.000 Millionen, und nur eine einzige ist direkt vor unserer Haustür. Direkt vor unserer Haustür heißt, wenn dort was passiert, zack, ist die Information bei uns. Da ist eine Supernova, Nova fast instantan. Zack, ist das Signal bei uns, weil es halt direkt vor der Haustür unserer Milchstraße ist. Zack, ist ganz leicht übertrieben. 2,5 Millionen Jahre dauert es doch. Dort passiert was, zack, 2,5 Millionen Jahre später ist das Licht schon bei uns, jede Sekunde 300.000 Kilometer. Warum denn zack, so schnell? Weil halt das eine sehr, sehr kleine Entfernung ist. Warum sage ich das? Unser Universum hat keine zweite Galaxie zu bieten, die dermaßen nah bei uns ist. Es ist übrigens die einzige Galaxie und das entfernteste Objekt, das man tatsächlich mit bloßem Auge sehen kann. Im Sternbild Andromeda, deshalb heißt es ja so, ist dieser kleine Fleck, von dem wir wissen, dass eine Galaxie, die noch mal etwas größer als unsere Milchstraße ist. Die Galaxie vor der Haustür. Dann schauen wir mal auf die Galaxien, die nicht vor unserer Haustür liegen. Ich springe mal über die dunkle Materie zu diesem wunderschönen Bild. Das ist einer der drei tiefsten Blicke, die die Menschheit je ins Universum gemacht hat. Nicht vor der Haustür, sondern das Gegenteil. Das ist jetzt dort fotografiert, wo ich vorhin virtuell stand mit meinem Sendstück in der Hand und gesagt habe, das Licht muss weit mehr als 10.000 Millionen Jahre laufen, bis es dieses Sendstück erreicht. Jetzt machen wir es umgekehrt. Das Licht von den fernen Galaxien musste weit über 10.000 Millionen Jahre laufen, jede Sekunde 300.000 Kilometer, bis es schließlich bei uns ankam. Das heißt, wir schauen tief in die Ferne und tief in die Vergangenheit. Das Faszinierende, ganz, ganz viele Sterne, die dieses Licht ausgesandt haben, gibt es längst nicht mehr. Für ganz viele Sterne ist das Licht weit mehr als ein Sternenleben unterwegs, bis es zu uns kommt. Und jetzt, zur später Stunde, der Stern ist schon längst erloschen, sehen wir sein Licht. Es ist faszinierend für alle Leute, die sich mit Messtechnik befassen, dass man sowas aufnehmen kann. In dieser Brillanz und Schärfe, das ist ja nicht manipuliert, sondern fotografiert. Es ist faszinierend für uns Physiker, dass dort draußen tief in der Vergangenheit und tief in der Ferne ganz genau die gleiche Physik läuft wie hier. Die gleichen Maxwell-Gleichungen, die gleichen Spektren, die gleichen Atome, die gleichen Naturkonstanten, bis dort raus in die Tiefen der Ferne, aber auch tief in die Vergangenheit, da ändert sich nichts. Was auch faszinierend ist, ist, dass man überhaupt so ein Bild machen kann. Jeder weiß, wenn ich von A nach B fotografiere, darf von zwischen A und B nichts sein, was den Blick verbaut. Das heißt, es ist den Hubble-Wissenschaftlern gelungen, ein Guckloch, ein Schlüsselloch zu finden, und es ist überhaupt nicht klar, dass es so eins gibt. Es ist von Glück zu reden, dass es so eine Stelle gibt, wo man einfach einmal quer durchs Universum fotografieren kann, ohne dass an dieser Stelle irgendwas den Blick verbaut. Keine Gaswolke, keine Galaxie, nichts. Ich kann quer durchs Universum bis zu den ganz fernen Galaxien fotografieren und habe freie Sicht. Hätte ich das nicht, hätte der Vortrag ein bisschen früher geendet und ich hätte gesagt, die Wissenschaftler vermuten dort draußen auch Galaxien, nur es wird niemals jemand hinkommen, zu weit, aber wir denken, dass da draußen auch welche sind. Jetzt ist dieses Guckloch und wir können fotografieren. Faszinierend. Noch ein ganz aktuelles Bild, als das James-Webb-Teleskop in Betrieb genommen wurde. Das Erste, was man gemacht hat, man hat in diese Richtung Guckloch geguckt. Und tatsächlich, man hat noch brillanter, noch schöner diese Ferngalaxien gesehen und noch tiefer, jetzt ist man so weit, dass die entferntesten Galaxien 13.000 Millionen Jahre das Licht unterwegs ist, bis es zu uns kommt. Wir schauen bis in die ganz frühen Phasen unseres Universums und sehen von den frühen Galaxien heute uns das Licht an. Es ist faszinierend, dass man die Größe des Universums nicht nur abschätzen und rechnen kann. Wir kriegen Fotos von solchen Bereichen. Ich glaube, mit dem Foto schließt sich auch ein ganz großer Kreis. Dieser Kreis zu dem, der dahinter steht. Wenn das die Spuren des einen sind, die Schatten, wir können wieder das Licht auf die Normalstellung bringen. Vielen Dank für die Abdunklung. Wenn das die Spuren des einen sind, die Schatten des einen an der Wand, wie groß wird der sein, der diese Schatten wirft? Und wie soll ich den jemals finden? Ich meine, das ist ja eine Nummer zu groß für uns. Wir sehen die Schatten des einen an der Wand, aber es ist nicht unsere Welt. Es ist so way off, so abgedreht, weit größer als unsere kleine Alltagswelt, die wir haben. Wir sehen die Schatten des einen an der Wand, aber uns fehlt der Bohrer, im Bild gesprochen, um durch die Wand durchzubohren, in Gottes Welt zu kommen. Wir bleiben die kleinen Staunenden, die natürlich diese Frage stellen. Kann man den jemals finden, der hinterm Universum stand oder steht? Ist es nicht zu groß für uns? Gibt es Leute, die sagen, aber kein Problem. Religion ist der Weg des Menschen zu Gott. Aber auf den zweiten Blick fragen wir uns natürlich, wie soll das gehen? Wenn ich mit Gott nicht Götter meine, die ich mir selber konstruiere, man kann Science Fiction machen, eine Wissenschaft sich ausdenken, die es gar nicht gibt. Man kann auch Theofiction machen. Man kann sich Götter ausdenken, die es gar nicht gibt. Das geht natürlich. Haben wir zuhauf gemacht. Aber die Frage ist, wenn ich den meine, den es wirklich gibt und der alles, was es gibt, geschaffen hat, bin ich da nicht etwas zu klein? Verhebe ich mich nicht? So wie bei diesem Bild, dieser alten Geschichte vom Turmbau zu Babel, wo Leute mit gemauerten Steinchen so hoch kommen wollen bis zum Turm, der in den Himmel bis zu Gott reicht. Die sind gescheitert und wir heute sicher auch. Wir werden nie die Möglichkeit haben, mit unseren kleinen Bordmitteln allein durch die Milchstraße durchzukommen. Mit Lichtgeschwindigkeit brauchen wir 100.000 Jahre durch unser kleines Milchstraßchen. 100.000 Jahre, 1.000 Menschen leben zu 100 Jahren aneinandergereiht. Wie sollen wir zu Gott kommen? Und vielleicht ist er überall und es geht uns wie den Urgroßeltern mit dem Handy. Wir haben einfach keine Empfangsmöglichkeit, um Gott nachzuweisen oder zu finden. Ja, das ist die Stelle, wo wir sagen, schalten wir ab, gehen wir heim. Urknall, Universum, spannend. Gottes Frage, ungelöst. Wir haben die Gottesahnung, mit der werden wir heimgehen. Die Gottesfrage, die werden wir mit unseren kleinen Mitteln nicht lösen, da sind wir zu klein. An der Stelle kommt mir doch noch in Sinn dieses, ne? Die fernen Galaxien. Diese fernen Galaxien, die wir auch gesagt haben, die werden wir niemals in der Menschheitsgeschichte sehen. Die sind einfach zu weit weg. Wir kommen da nie hin. Und dann haben wir das Glück dieses kleinen Guckloches gehabt. Nicht wir mussten die fernen Galaxien finden, sondern das Licht der fernen Galaxien streift unseren kleinen Planeten, kommt in unsere Welt. Und wir können vielleicht die Frage stellen, what if, was wäre, wenn Licht des fernen Gottes unseren kleinen Planeten streifen würde? Nicht auszudenken. Nicht wir müssen zu Gott kommen, es passiert das Umgekehrte. Er streift, Licht von Gott streift unseren Planeten. Wenn wir ganz genau hinschauen, diese Botschaft, die wir in der Bibel finden, die geht ja genau in die Richtung. Nicht wir müssen Gott finden, sondern Gott findet uns. Gott wird in Jesus Christus Mensch, projiziert sich, der Unvorstellbare, projiziert sich auf unser Level runter, wird Mensch und reicht uns die Hand. Bietet uns Vergebung an, wird vorstellbar, der Unvorstellbare stellt sich vor. Ich glaube, fast jeder von uns sagt mit Goethes Faust, die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Ich kann es mir nicht vorstellen. Kann ich im Ernst glauben, dass der, der ein Universum schuf, überhaupt von uns weiß? Und ich glaube, spontan wird fast jeder von uns sagen, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist eine schöne Geschichte. Aber es wird doch nicht im Ernst so sein, dass der, der das Universum schuf, überhaupt uns bemerkt hat. Auf der anderen Seite ist es die zweite unglaubliche Botschaft des heutigen Abends. Die erste war ja, unser Universum so verrückt hingetunt, dass man den Gedanken fast nicht mehr abschütteln kann, dass der, der das Universum schuf, die Absicht hatte, selbst Stephen Hawking, der so atheistisch begann, sagt er, das macht keinen Sinn, wenn man nicht von einem Gott ausgeht, der Menschen, Geschöpfe wie uns schaffen wollte. Wenn das so ist, ich denke dann, das passt total zusammen. Ein Gott, der ein Universum schafft, als ob es extra für uns gebaut ist, und ein Gott, der wirklich und im Ernst an uns Interesse hat. Wie sein Interesse ausschaut, das wäre natürlich noch offen. Es kann das Interesse sein des Aquarianers an seinen Zierfischen. Er sitzt im Warmen und Trockenen und guckt, was hinter der Glasscheibe passiert. Oder es kann das Interesse dessen sein, der eintaucht im wörtlichen und übertragenen Sinn und mit Herzblut in unsere Welt kommt. Wenn man die Botschaft von Jesus Christus anschaut, da merkt man ja, es ist die letztere Botschaft eines Gottes, der nicht nur in Kontakt, nicht nur zuschaut, sondern in Kontakt herstellt, der die Brücke zu jedem Einzelnen herstellt und mit Herzblut in unsere Welt kommt. Ich finde es ganz interessant, was Albert Einstein sagt. Einstein hat ja manchmal so dieses ganz distanzierte Gottesbild, das vor lauter Ehrfurcht kaum sich traut, mit Gott zu reden, um es mal grob vereinfacht zu sagen, aber der auch diese persönliche Komponente in diesem Interview mit der Saturday Evening Post, diesem bekannten Interview, What Life Means to Einstein, was das Leben für Einstein bedeutet, da wird Einstein ganz persönlich und sagt, das Interview ist noch erhalten, kann man in voller Länge noch im Internet lesen, die Zeitung gab es noch lange, und da sagt Einstein, ich bin Jude, aber das strahlende Bild des Nazareners, also von Jesus Christus, hat einen überwältigenden Eindruck auf mich gemacht, und Einstein fährt fort, niemand kann das Evangelium, also diese Lebensberichte von Jesus Christus, niemand kann das Evangelium lesen, ohne die persönliche Botschaft, ohne die persönliche Gegenwart von Jesus zu spüren. Und er fügt noch hinzu, seine Persönlichkeit pulsiert in jedem Wort. Kein Mythos, wer von solchem Leben erfüllt. Hier nochmal das Originalzitat. Nicht wir finden Gott, sondern Gott findet uns. Gott lässt sich finden, sonst hätten wir keine Chance. Der Apollo-Astronaut James Irwin, hier sehen wir, wie er auf dem Mond war. Einer von insgesamt 12 Leuten, die jemals auf dem Mond waren. er kam zurück, tief bewegt von diesem Monderlebnis, aber mit einer Botschaft, die er den Rest seines Lebens nicht müde geworden ist zu sagen. Er sagt, God walking on the earth is more important than man walking on the moon. Dass Gott seinen Fuß auf die Erde setzte, ist wichtiger, als dass der Mensch den Mond betrat. Und ich glaube, wir alle merken, was er meint. Dass Menschen auf dem Mond waren, ist genauso interessant wie irrelevant. Wir können es fast ins Handbuch des nutzlosen Wissens schreiben, und das meine ich gar nicht so despektierlich. Ich bin fasziniert von dem, was die gemacht haben, und beeindruckt. Ich glaube, die meisten von uns auch. Aber auf der anderen Seite, es wird niemand hier im Raum sitzen, dessen Leben oder Lebenssituation fundamental anders wäre, wenn die nicht dort gewesen wären. Es interessiert uns, aber es tangiert uns nicht. Es ist einfach nur unter dicken Anführungszeichen interessant, aber ohne Bedeutung für uns. Wenn das andere im Ernst stimmt, dass der, der das Universum schuf, Interesse an uns hat, zu uns kommt, eine Brücke der Liebe, eine Brücke der Vergebung, nicht zu einer Menschheit pauschal, sondern zu jedem Einzelnen von uns baut. Wenn das stimmt, dann ist es genau umgekehrt. Dann ist wohl kein einziger hier im Raum, dessen Leben oder Lebenssituation nicht unmittelbar betroffen ist. Da sind wir Betroffene in dem positiven Sinn. Dann würde das bedeuten, dass es den riesen Unterschied macht zwischen diesem Bild von Jacques Monod, einer letzten Verlorenheit, einer letzten Verlassenheit, einer winzigen Menschheit und unserer kleinen Existenz in den Riesenweiten unseres Universums, und kaum sind unsere knapp 100 Jahre um, dann purzeln wir in den Papierkorb, auf dem steht, das war's, dann fallen wir ins Bodenlose. Und diesem ganz anderen Bild, dem Universum sind wir egal, aber nicht dem, der es gemacht hat, nicht eine letzte Verlorenheit in den Weiden des Universums, sondern eine letzte Geborgenheit in Gottes Hand, in den Händen dessen, der das Universum schuf und uns beabsichtigt hat. Es ist ein ganz anderes Bild. Wenn das stimmt, es verändert das Leben von jedem Einzelnen von uns. Es lebt sich anders, wenn wir das wissen. Für mich persönlich ist es die wichtigste Botschaft überhaupt. Ich denke, Sie merken, Physik kann spannend sein, aber Physik wird nie ein Lebensinhalt sein. Aber dass ich weiß, mein kleines, zerbrechliches Leben, geborgen in Gottes Hand. Ich kenne die Zukunft nicht, aber ich weiß, wer mit mir geht. Und ich weiß, dass die ersten 100 Jahre nicht das Ende, sondern den Anfang bedeuten. Er wird weiter mit mir gehen. Und wer kann es dem absprechen, eine neue Welt zu schaffen, uns mitzunehmen, der erwiesenermaßen diese Welt geschaffen hat. Die sehen wir ja. Die ist da, und wir meinen ja auch den mit Gott, der diese Welt schuf. Ich persönlich würde noch sagen, der mein kleines zerbrechliches Leben trägt, ja, der auch meinen kleinen zerbrechlichen Glauben trägt. Ich brauche keinen Power-Glauben, um mit Gott zu leben, sondern er wird mich und meinen Glauben tragen. Und ich darf es einfach ausprobieren. Ich sehe kein besseres Bild wie das Handy, wo man sagt, ich probiere die Standleitung nach ganz oben aus. Es ist so ähnlich wie in der Physik. Naturgesetze kann ich nicht beweisen, aber wenn ich mich darauf einlasse, in dem Moment merke ich, dass sie gehen. Hier ist es eigentlich ganz ähnlich. Und Jesus Christus, er lädt uns ein. Ich habe mal ganz bewusst diesen Satz aus der Bibel vor die fernen Galaxien gestellt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Es ist schon Wahnsinn. Das Riesenuniversum und ein Gott, der mein kleines Leben sieht. Im O-Ton übrigens ist der Satz von einer Frau, die in einer ganz verfahrenen familiären Situation, die haben sich wechselseitig Unrecht getan, und dann ist die Situation so verfahren gewesen, dass er nicht mehr zu lösen war. Die Frau ist in letzter Verzweiflung und ohne Gott zu suchen in die Wüste gerannt. Und dort ist ihr liebevoll der Gott nachgegangen, den sie nicht gesucht hat. Sie kam ganz bewegt zurück in ihre übrigens schwierig bleibende Familie, aber ihr Leben hat sich geändert. Sie kam ganz bewegt von ihrer Gottesbegegnung zurück und sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Mich, die kleine Frau in der großen Wüste, in der großen Verzweiflung, die sie hatte. Andere haben sie nicht verstanden. Gott hat sie verstanden. Gott hat vergeben. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich habe es vor die fernen Galaxien gestellt. unser Vater im Himmel, dass ich zu dem einfach Vater sagen darf. Einstein hätte gesagt, so persönlich, so einfach geht es doch nicht. Und ich denke, Einstein hätte recht, wenn wir nicht auf Einladung handeln. Ich kann ja nicht einfach zum Bundespräsidenten gehen. Wäre ich eingeladen, könnte ich. Aber ich kann einfach zu Gott gehen. Es ist eine Einladung da. Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt und ein gewisses Mindestmaß an Religiosität, nein, wer zu mir kommt, ohne If, ohne Wenn und Aber, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich kann auch als Physiker kommen. Ich kann auch als jemand kommen, der kritische Fragen und ehrliche Fragen stellt. Ich darf kommen. Es ist eine Einladung. Ich muss nicht kommen. Es ist nicht so aufdringlich, missionarisch im negativen Sinn. Sie sollten sich mal etwas mehr mit religiösen Dingen befassen. Wie stehen Sie eigentlich dazu? Ich muss gar nichts. Ich darf gottlos bleiben, wenn ich möchte. Keiner drängt mir den Glauben auf. Es ist einfach eine herzliche Einladung. Ich muss nicht glauben. Ich darf glauben. Das Leben ist ein Geschenk und ich denke, beim Glauben ist genauso. Glaube ist ein Geschenk. Ich darf glauben, ich darf es ausprobieren. Mir persönlich hat sehr geholfen, diese konkrete Zusage. Keine Religiosität, religiöse Botschaften im Nebel, sondern ganz klar, wer das ausprobieren wird, den wird Jesus Christus nicht hinausstoßen. Für mich war es eine Ermutigung, das auszuprobieren. Und er macht es auch ganz konkret. Glaube, wie soll es denn gehen? Beten, wie soll ich es denn machen? Er sagt, fangt einfach an. Bittet, so wird euch gegeben, sagt Jesus. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch aufgetan. Mir hat es sehr viel bedeutet, als Ermutigung, diese ersten Schritte zu gehen. Jesus sagt es gleich nochmal, weil es ihm so wichtig ist. Denn wer Gott bittet, der empfängt tatsächlich. Und wer bei Jesus Christus sucht, der wird fündig werden. Wer bei ihm anklopft, dem wird aufgetan. Es ist immer ein persönlicher Glaubensweg, der bei jedem persönlich ist. Ich denke, wenn wir es lesen in der Bibel, es sind ganz persönliche Wege, nie ein Schema F, wo Jesus mit jedem Einzelnen von uns geht. Ich muss nicht anklopfen, aber wenn ich möchte, es ist einfach diese Einladung. Und damit möchte ich auch schließen. Wir haben heute einen weiten Bogen gemacht vom Anfang des Universums und wer hat angefangen. Von den Naturgesetzen und wer hat die Gesetze von dieser Feinabstimmung, als ob es extra für uns gebaut ist, wo wir gesagt haben, es wird einem schwindelig, wenn man diese Genauigkeit sieht, als ob es extra für uns gebaut ist. Und diese letzten Grenze, nein, wir sahen die Schatten des einen an der Wand, in Gottes Welt zu kommen und Gott zu verstehen, das schafft man nie. Es ist umgekehrt, der unerfassbar und unfassbar ist, kommt runter in unsere kleine Welt, wird einer von uns und reicht uns die Hand. Und ich denke, wir alle verstehen, was Max Planck meint, wenn er sagt, Wissenschaft und Glaube, es sind keine Gegensätze, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Es passt zusammen, das Forschen und Staunen auf der einen Seite, aber auch dann diese ganz persönliche Seite, das Beten und Glauben und Vertrauen. Mit diesem Planck-Zitat möchte ich auch schließen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.